Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wir haben wunderschöne Sommerreihen mal wieder und eine geht sich in den Bereich der Jazz-VokalistInnen und da stellen wir heute am Ende dieser Serie die Frage, wer erinnert sich noch an Irene Krall, die US-amerikanische Jazzsängerin. Die hat bis zu ihrem viel zu frühen Tod nämlich einige ganz bezaubernde Alben aufgenommen, die es wert sind, wiederentdeckt zu werden. Meint sie, falls mein Kollege Matthias Wegener mit mich gleich unterhalten möchte.
Ja, das stimmt. Also große Empfehlung, diese Musik mal wieder rauszukramen.
Ja. Und bevor wir es gleich genauer überprüfen werden, hören wir uns nochmal die gute Irene an. Hier ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1958. Irene Krall wird hier von einer kräftigen Big Band begleitet.
What's right for you is right for me. What's nice for you is nice for me. If you want a humpbear, I'm ready. If you want to play tag, I'm it. I'm with you through and through. What's night for you is night for me. What's right for you is all right.
What's right for you, Irene Krall mit Big Band aus dem Jahr 1958 vom Album The Band and I. Auch wenn man sich für Jazz interessiert, Irene Krall ist heute nur noch wenig bekannt. Mein Kollege Matthias Wegener hat sich in der laufenden Woche intensiv mit einigen vergessenen Jazzstimmen beschäftigt. Und heute geht's jetzt hier, gibt in dem vorerst letzten Teil dieser Sommerreihe um eben die Irene Krall. Matthias, warum ist die eigentlich in Vergessenheit geraten?
Ja, ein Desaster, fände ich. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie sehr früh verstarb, bereits im Alter von 46 Jahren. Das liegt auch schon lange zurück, also im Jahr 1978 war das. Und dieses Phänomen, das hatten wir schon häufiger in dieser Woche, also Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre, war keine gute Zeit für den Jazz. Da ist vieles untergegangen. Es gab auch damals so gut wie keine Nachrufe zu ihrem Tod. Was dazu kam, Irene Krall galt als eine sehr zurückhaltende, oft von Selbstzweifeln geplagte Person. Und das hat zumindest auch dazu geführt, dass sie schon zu Lebzeiten nicht die Anerkennung bekommen hat, die sie verdient hätte.
Aber was war jetzt das Besondere an ihrem Gesang?
Also ihr Gesang war unglaublich intim, zart, charaktervoll und auch sehr elegant. Und auch wenn es gar nicht so zu ihren Kernkompetenzen gehörte, sie schaffte es auch ziemlich hervorragend, sich mit einer ordentlich draufdrückenden Big Band zu präsentieren und sich da auch zu behaupten. Das konnte man gerade schon mal in diesem kurzen Ausschnitt so ein bisschen angedeutet hören. Aber sie fühlte sich, das hat sie immer wieder betont, besonders wohl in den kleineren Formationen, also insbesondere im Duett, aber auch im Quartett. Hier war mehr Platz für eben diese emotionale Tiefe, für die Zwischentöne. Und es gibt zwei unglaublich charmante Aufnahmen, zwei Alben von ihr. Übrigens auch nicht nur in meiner Wahrnehmung, entstanden an der Seite des Pianisten Alan Broadbent, Neuseeländer, der lange in den USA dann auch gelebt hat. Diese Aufnahmen aus den Jahren 1975 bzw. 1978. Und da ist die Intimität und auch der Minimalismus auf so konsequente Art und Weise herausgearbeitet worden, wie man es echt sehr, sehr selten hört. Wir können ja mal einen Song aus dieser Zeit hören.
Seems like I've known you for years, but we met just an hour ago. I'd never know we're such old friends, and I like you a lot, so don't go.
I like you, you're nice, Irene Krall und Alan Broadbent aus der Platte Where is Love, 1975 rausgekommen. Ja, Klavier-Gesang-Duo natürlich, das ist eine eher ruhige Angelegenheit, ne?
Ja, das stimmt, aber eben auch sehr intensiv und schon besonders. Das ist sicher ein Album eher für die Abendstunden, also kann man schon so ein bisschen wegdimmen, aber für mich bleiben da keine Fragen offen, also für diese Art der Musik. Also es bleiben keine Fragen mehr offen für mich. Ich habe nämlich den Pianisten Alan Broadbent hin und wieder getroffen und ihn auch mal gefragt. Der hat ja wirklich viel erlebt, auch mehrfacher Grammy-Gewinner, unter anderem als Arrangeur für Natalie Cole und so weiter. Und ich habe ihn mal gefragt, wie war das eigentlich so mit der Irene? Und er sagt, das hat einen absoluten Sonderplatz, dieses Duo. Und mit dem Nachfolgealbum, 3 Jahre später, Gentle Rain, wurden die beiden ja dann auch noch für einen Grammy nominiert. Das Album ist dann posthum erschienen. Und noch so eine kleine Anekdote am Rande. Du kennst ja auch den Berliner Jazzsänger Eric Leuthäuser. Der hat sich vor ein paar Jahren, also ja fast 50 Jahre später, nochmal mit den Songs von Irene Cara beschäftigt. Und er hat es tatsächlich geschafft, den gestandenen Alan Broadbent dann auch in New York zu treffen und ihn nochmal für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Der ist fast 80 mittlerweile. Also auch das fertig als große Anerkennung.
Was müssen wir denn noch wissen über Irene Cara? Gibt es gute Quellen zu ihr?
Ja, geht so. Also ein bisschen was weiß man. Sie wurde in Chicago geboren. Ihre Eltern hatten tschechische Wurzeln. Ihr Bruder war ja auch Musiker, ein recht erfolgreicher. Der hatte dieses tolle Bebop-Gesangsduo Jackie and Roy. Irene hat mal gesagt, sie sei vor allem wegen ihres Bruders auch Sängerin geworden und wurde dann auch ziemlich gut von ihm unterstützt. Und dann begann aber ihre eigentliche Karriere erst so mit dem Wechsel nach L.A., nach Kalifornien. Sie trat dann ziemlich bald im TV auf. Songs wurden von ihr auch hin und wieder mal in Kinofilmen verwendet. Und dann zog sie in einen Vorort von L.A., weil die Kinder dann auch sehr klein noch waren, spielte sie kaum, ganz wenig. Und wenn dann nur in der näheren Umgebung, auch gar nicht mehr in New York, dem großen Publikum blieb ihre Musik verborgen. Und ja, auch die Platten, die erschienen dann alle bei ganz kleinen, winzigen Labels. Und immerhin in Musikerkreisen, da blieb sie bis zum Schluss anerkannt. Bei ihrer Trauerfeier 1978 traten unter anderem Al Jarreau und auch Carmen McRae auf, große Namen also. Und sie hat in ihrer kurzen Karriere immerhin einige besondere Platten hinterlassen.
Mhm. In eine dieser Platten wollen wir auch noch mal kurz einsteigen. Wonderful Life heißt die Platte aus dem Jahr 1965 und auch da wird sie wieder von einem größeren Ensemble begleitet.
Ja, super Album. Das war sozusagen noch vor ihrem Hang zur Reduktion. Going to California beschreibt ganz gut ihren Weg, auch die Ambivalenzen, die es so gab. In Kalifornien ein Stück, wie ich finde, mit einer großen Anziehungskraft und es hat so einen unfassbaren Urwurmcharakter. Also ich kriege das Stück gerade aktuell überhaupt nicht mehr aus dem Kopf raus.
Vielen Dank, Matthias Wegner. Vergessene Jazzstimmen hast du uns in dieser Woche nahegebracht. Dankeschön.
Gerne.